Endlich wieder Realitätsabgleich mit Tobi Bayer.
Und Holger Klein.
So viel habe ich erlebt. Wahnsinn, Wahnsinn. Echt? Nein, im Grunde, nein, ich verbringe meine freie Zeit im Moment im Wesentlichen damit, meine neue Wohnung in Betrieb zu nehmen, sozusagen. Also ja, dann hast du, ne, hier fehlt ein Regal, da fehlt ein Schräubchen, hier noch ein Lämpchen. Und ich habe aber, und das war am Samstag, also am letzten Samstag, habe ich den letzten Karton ausgepackt.
Yay.
Also tatsächlich den letzten Karton. Es ist jetzt hier nichts mehr in irgendeinem Umzugskarton. Und das meiste ist auch so verpackt und verstaut, dass es da bleiben kann, wo es ist. Ich muss jetzt nochmal die Bücher durchsortieren und in eine sinnvolle Reihenfolge bringen und sowas alles.
Ach komm.
Aber ansonsten ist jetzt die Bruchbude Brunnenviertel ist jetzt fertig sozusagen.
Nice.
Balkonmöbel brauche ich noch, aber das ist
schönes,
ja sowieso
schönes hell. Regal auch.
Ja. Schönes Regal nicht, nee, ich habe ja...
Das war eine Bolzenhöxter-Referenz.
Ach so.
Die hat noch diesen Song, schönes
ja.
Regal.
Okay, verstehe. Ja, nee, schönes Regal ist noch nicht. Ich bin jetzt im Moment auf so einem, bei mir sieht es aus wie einer Studentenbude, jedenfalls teilweise. Also ich habe alles mit diesen IKEA Ivar-Regalen. Ja,
das ist doch ein schönes Regal.
Es entspricht jetzt aber nicht unbedingt meinen Ansprüchen an Design, sagen wir mal so.
Ja.
Aber dadurch, also wenn das voller Bücher steht zum Beispiel, verschwindet das Gestell praktisch völlig. Das ja. Nimmt man dann halt nicht mehr wahr, ne?
Und man könnte es auch lackieren. Also meine Frau hat unser Ivar weiß lackiert und das sieht eigentlich ganz schick aus.
Ja, ich wollte es dann ölen bei Gelegenheit mal, damit es auch ein bisschen nachdunkelt irgendwie. Ja, und habe jetzt Lämpchen in den Ecken stehen und alles mögliche. Ein Sofa habe ich auch seit letzter oder vorletzter Woche.
Mhm.
Endlich auch ein Sofa, das heißt, ich kann mein Wohnzimmer bespielen. Ja.
Sehr gut.
Es wird, es ist echt, ich frage mich, also das, was ich mich wirklich frage, ist, wie machen das eigentlich Leute, die ganz normal im ersten Arbeitsmarkt tätig sind, weil gefühlt hat das jetzt irgendwie 2 Monate gedauert, das alles irgendwie in Ordnung zu bringen.
Ja, die machen das dann halt am Abend und zwischendurch und am Wochenende und das ist eine anstrengende Zeit. Kommt ja auf Mareile gerade zu, die zieht um, kommt zurück in den Norden, die hat jetzt ihre 3 Jahre Ausbildung dahinter sich und hat einen Job in Buchholz, hier bei uns um die Ecke. Ja, kommt wieder hoch. Und jetzt kommendes Wochenende steht der Umzug an.
Muss sie nicht mehr selber waschen, sondern kann die Wäsche immer bei euch vorbeibringen.
Es liegt tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit.
Oh.
Also nicht auf dem kürzesten Weg. Der kürzeste Weg geht über die Autobahn. Aber wenn sie die Landstraße fährt, dann kommt sie hier vorbei.
Fällt mir gerade ein, es gibt einen Odonien-Termin, hätte ich jetzt.
Oh.
Also Odonien 2026 wird sein am 10. August 2026 im Odonien. Wie immer werde ich versuchen, so ab 15 Uhr dort zu sein. Es gibt 20 Kilo Köfte und Bier und Softdrinks auf meinen Nacken sozusagen, beziehungsweise auf Ansgars Nacken. Und der einzige Grund, dass wir das nicht machen, ist, wenn es regnet, wie jedes Jahr. Und ob es regnet, lege ausschließlich ich fest und werde das dann auf Mastodon ankündigen.
10. August.
10. August, das ist ein Montag, Tobias.
Das ist ja ein Montag.
Ja, Tobias.
Das wollte ich doch jetzt gerade sagen.
Es ist ein Montag. Ja, aber ich fahre dir jetzt in die Parade. Die Nummer mache ich dir kaputt, Freundchen.
Oh.
Ja.
Okay, also es ist ein Montag, weil Odonien ist immer am Montag.
Genau.
Das ist klar. Ich werde leider nicht kommen können.
Schwein.
Denn ich bin an dem Montag, am Freitag fahre ich mit dem Nachtzug nach Paris. Da gibt es nämlich ab Juni gibt es einen neuen Nachtzug von Hamburg-Harburg. Der fährt nicht mehr von Hauptbahnhof, sondern nur von Harburg. Über Nacht nach Paris. Und da habe ich einen Abteil gebucht.
Ja, geil.
Für Sky und mich.
Was kostet sowas?
Das war erstaunlich günstig. Also vergleichsweise günstig, weil wir haben natürlich dann gesagt, so, wir hätten gerne richtige Betten. Weil ich bin halt alt und ich will jetzt nicht im Großraumabteil irgendwie Sitzschräg stellen oder so. Nee, richtige Betten und da gibt's so Dreierabteile, die kann man zu zweit buchen. Und das kostet natürlich ein bisschen mehr. Aber wir wollten halt Privatsphäre. Und das hat, weiß nicht, lass mich lügen, 300 oder so? Für beide?
Also für das ganze Ding? Ja, das ist doch hin und zurück oder pro Richtung?
Nee, nur hin.
Okay.
Genau, zurück. Der fährt leider nur 2-mal die Woche und für die Rückfahrt hat das leider nicht geklappt. Da fahren wir dann ICE von Paris. Was ich richtig komisch fand, war der Zug von Paris nach Barcelona, weil wir wollen nämlich eigentlich gar nicht nach Paris. Wir sind einen Tag in Paris und fahren am nächsten Tag dann eben am 9. fahren wir nach Barcelona. Das heißt, am 10.
Emily Tobi in Barcelona.
Hm?
Ich bin gerade bei Emily in Paris. Emily in Paris wird eingestellt. Nach der 6. Staffel ist Schluss, wollte ich nur mal sagen.
Ah. Ich habe die zweite Staffel schon nicht durchgeguckt. Das war mir zu anstrengend. Zu viel Beziehung.
Sei froh, dass du die fünfte nicht gesehen hast. Das war ganz schrecklich. Also die ersten vier habe ich ja wirklich super gefunden. Aber die fünfte war auch, das war irgendwie nicht.
Genau. Und dann von Barcelona nehmen wir noch einen Leihwagen. Zusammen mit Reini und Sonka übrigens. Reini von Methodisch Inkorrekt.
Cool, schön.
Und ja, auf jeden Fall. Und treffen dann auch noch Nicolas und Familie, glaube ich. Sind dann südlich von Barcelona irgendwo in der Pampa. Und schauen uns die Sonnenfinsternis an. Die ist nämlich am 12. Ja, die ist am 12. Deswegen bin ich am 10. leider schon dort unten und spreche Spanisch, Espanol.
Espanol. Enrique Iglesias.
Ja.
Tobique Iglesias.
Leider kann ich kein Katalan. Das muss ich da eigentlich sprechen.
Aber, das ist einfach so, als würdest du, Katalan ist relativ simpel. Also wenn du fake Holländisch sprichst, ne? So ähnlich ist Katalan mit Spanisch.
Das kann ich einmal probieren. Mal gucken, ob ich die Fresse kriege.
Ich glaube, wir haben auch Hörerschaft in Spanien. Ich hoffe, es sind keine Katalanen dabei. Heißen die nicht Katalonen?
Die Sprache
ist... Ich weiß, ich mache es immer falsch.
Katalonisch?
Das ist Katalonien, Katalanen, ist es alles...
Katalonien, definitiv. Keine Ahnung, ist egal. Ist egal. Ja.
Wir waren
ich war in Berlin.
Ach, warum hast du nichts gesagt? Schwein.
Habe ich doch, aber so. Du warst nicht da.
Ah ja, dann gut. Dann, wo war ich denn? War ich in Italien?
Das war zumindest der Plan.
Da habe ich nachher was zu erzählen.
Ja, Schuld ist deine Frau. Also Kada hat als meine Labelchefin mir empfohlen, mich doch mal beim Deutschen Podcast Award zu bewerben. Das ist so ein Podcastpreis, gab es ja auch schon verschiedene, früher hieß der Deutsche Podcastpreis und der hieß immer mal anders. Und hatte ich, glaube ich, auch erwähnt, ne, dass ich da nominiert war. Genau, aber ich hatte aber noch nicht von der Gala selbst erzählt. Also um die Spannung vorweg rauszunehmen, ich habe nicht gewonnen und das hat mich auch sehr erleichtert, weil ich war ja nominiert mit zwei jungen Frauen und ich als alter weißer Mann, das zu gewinnen, wäre irgendwie... schräg gewesen. Ich habe die ganze Zeit auf dem Weg dahin irgendwie überlegt, so was wenn ich gewinne, was sage ich denn dann?
Schönen Dank.
So,
ich danke der Akademie.
Ich muss ja irgendwas sehr Feministisches sagen, hatte ich mir überlegt. Oder irgendwelche Witze über das Patriarchat oder keine Ahnung was. Hätte aber auch natürlich tierisch hinten losgehen können. Egal. Es war halt total abgefahren. Ich war bei sowas noch nie, bei so einer Preisverleihung. Ein großer Saal, der RBB-Sendesaal da in der Dingsstraße.
Masurenallee.
Charlottenburg oder wo das da ist. Und total schön. So, und dann kommt man da an und dann ist erstmal roter Teppich und große Fotos und der Dresscode war ja Modern Gala und ich war so ein bisschen overdressed mit meinem Frack. Nee, nicht Frack, mit Smoking und immer in Modern habe ich mich getraut und eine orangene Schleife.
Slayer-T-Shirt oder was hattest du da angehabt? Nee, Thrasher. Nee, was hattest du für ein T-Shirt an damals im Odonien?
Stranger Things. Nee, das hatte ich nicht an. Ich hatte ein weißes Hemd an natürlich mit verdeckter Knopfleiste. Alles, wie es sich gehört. Das einzige Ausgefallene war ein orangenes Einstecktuch und eine orangene Fliege. Freaky.
Ich weiß ja nicht.
Ja, aber ich glaube, ich war der einzige Gast mit Smoking und Fliege.
Ja, Fliege ist halt so Tucker Carlson. Ne? Das ist so
die Leute, die dort gearbeitet haben, haben Fliege getragen.
Hast du denn wenigstens Trinkgeld zugesteckt gekriegt? Dann?
Dafür sah ich zu alt aus. Und das war auch gleich so, ich kam da an und dachte, fuck, ich kenne hier niemanden. Oh. Das ist echt so überhaupt nicht meine Community. Also wenn ich auf dem Podstock lande, dann bin ich halt sofort in meiner Community.
Das aber was bei solchen Awards rumläuft, das ist halt wir wollen möglichst viel Kohle scheffeln mit Podcasts-Community.
Klar, das sind Profis.
Das sind halt ganz andere, naja, und als Profi verstehe ich mich auch, aber die denken halt auch, glaube ich, in ganz anderen Kategorien. Die denken ja in Reichweiten und in was weiß ich, wie das da alles heißt, in was sie denken. Das ist halt so ein bisschen so hier Online-Marketing-Rockstars-mäßig, denke ich mir.
Genau. Ne?
Und das ist halt eine ganz andere Welt, in der bin ich ja auch nicht zu Hause, in der fühle ich mich auch nicht zu Hause.
Ist irgendwie ein anderes Spiel.
Ja.
Und das ist mir den ganzen Abend so bewusst geworden. Ich meine, schon in der Einladung steht ja drin, du kannst bis zu 5 Leute aus deinem Team mitbringen.
Mhm. Ich habe aber keine Podcast-Bude.
Ich habe kein Team. Ich habe keinen Producer, ich habe keinen Regisseur. Ich habe zwei Episodenbilddesignerinnen, Die machen das ja freiwillig und kostenlos für mich. Für jede Episode so ein Bildchen. Wenn es klappt. Und wenn es nicht klappt, ist halt auch nicht schlimm. Und das ist total nett. Die habe ich gefragt. Das war aber zu kurzfristig dann. Ich muss dann zu schnell zusagen. Ich habe Kata gefragt, ihr beide mitkommen wollt. Aber
nee, ich war ja in Italien.
Verfügbar. Und dann habe ich halt nur meine Frau mitgenommen. Aber das heißt nur, ich habe halt meine Frau mitgenommen. Das war auch schön. So, und dann waren wir da und dann kommt man da an und die meisten Typen sind da echt so mit Jeans und T-Shirt rumgelaufen. Einige hatten einen Anzug an, so schlecht sitzt ein Konfirmationsanzug, habe ich ab und zu gesehen. Die Frauen sahen durch die Bank total gut aus, weil das ist ja, sich dann irgendwie ein Kleid zu kaufen und sich aufzudonnern, ist glaube ich, für eine Frau wirklich einfacher als für einen Mann. Für mich, ich wollte dann halt ein Smoking haben und dann bin ich zu Polike in Hamburg, der traditionsreichste Herrenausstatter in Hamburg, und das ist halt echt geil, da stehst du draußen in der Schlange und musst warten, bis du reinkommst, und dann kommst du rein und dann sagst du halt, was du haben möchtest, hier Anzug oder hier eine Hose oder hier ein Smoking, und das schicken sich ins richtige Stockwerk und da findet dich dann halt ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und guckt dich an und ich sag, ja, ich brauche irgendwie ein Smoking. Und dann geht sie und holt den Smoking hier. Probier an. Ja. Und dann, ja, die Hose, okay, noch doch ein Tick anders. Aber also die gucken dich einmal an und wissen sofort, was du brauchst.
Ja, das ist. Darum kaufe ich auch gerne beim Herrenausstatter, wenn ich mal sowas kaufe. Weil
und dann passt das. Ja. Und dann frage ich so, und ich hatte mich vorher, ich wusste überhaupt nicht, was ein Smoking ist und wie das so funktioniert. Und dann hatte ich so gesehen, es gibt verschiedene. Also der Hauptunterschied zum Anzug ist der Kragen. Hat halt dann irgendwie so eine Seide oder irgendwas Glitzerndes, wenn du es aufschlägst, anders geschnitten. Und die Hose hat irgendwie so einen Streifen an der Seite und man trägt sie ohne Gürtel und das alles und so. Und dann dachte ich, frage ich mal, okay, gibt's noch eine Alternative mit einem anderen? Nee, das ist der Smoking. So, es gibt kein. Also, ach so, Sie wollen was Ausgefallenes, dann müssen Sie zu dem und dem Schneider oder so. Nee, also wenn Sie hier ein Smoking kaufen wollen, ist es dieser. Oh, gut, dann war es das halt. Dann bin ich halt noch dann gibt es von Polike gegenüber noch, wo man dann Hemden und eine Fliege und ich habe mir sogar so einen Kummerbund. habe ich mir gekauft, weil ich dachte, vielleicht brauche ich das, aber das ist wirklich Quatsch. Das sieht man ja auch nicht und das kann einfach weg. Wenn jemand einen Kummerbund haben möchte oder braucht, ich habe da einen über, den werde ich sicher nie tragen. Na gut, und dann sind wir dahin. Meine Frau sah super aus im Hosenanzug oder Jumpsuit oder wie man sagt. Und ich habe ganz am Anfang im Aufzug aus dem Hotel raus habe ich ein Foto von ihr gemacht, aber den Rest des Abends war ich so aufgeregt und so nervös mit dieser ganzen Sache, dass ich echt vergessen habe, ein Foto von meiner Frau da zu machen. Sie wollte auch nicht ein Foto auf dem roten Teppich. So, das habe ich probiert. So, also, nee, da komme ich mit drauf. Das ist auf gar keinen Fall.
Ich kann mir richtig vorstellen, wie die gesagt hat, du bist doch bescheuert, hau mal ab hier jetzt.
Das war so gar nicht ihrs. Dann habe ich ihr meine Kamera in die Hand gedrückt. Hier, mach du Fotos von mir auf dem roten Teppich. Und dann haben da die anderen auch noch irgendwie Fotos gemacht. Ja, so, dann waren wir da. Und was macht man denn da, wenn man niemanden kennt? Und alle sind jünger und alle sind professioneller und alle haben ihre Teams dabei. Das war echt komisch. Und da war ich ganz froh, dass ich dann irgendwie nach einer Weile habe ich Donny O'Sullivan erkannt. Mhm. Der war bei den Rocket Beans, Gästeliste Geisterbahn. Mhm. Der ist schon lange irgendwie so als Entertainer irgendwie in dieser Podcast- und YouTube-Welt unterwegs. Mhm. Und mit dem hatte ich mal Kontakt auf Twitter vor 10 Jahren, keine Ahnung. So, dann bin ich einfach hey, du bist doch Donny O'Sullivan. Und die gucken ja so, ja, ich bin Tobi Bayer vom Einstein. Ach, echt? Cool. Und da hat er sich voll gefreut und dann haben wir kurz geschnackt. Und das war so netter erster Kontakt. Da dachte ich so, so kann es gehen. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, wer hier könnte wohl das Moderationsteam von Was Jetzt sein? Das ist ja einer der nominierten Podcasts, die ich dann auch kannte von der Zeit. Die habe ich aber nicht erkannt. Also ich weiß ja gar nicht, wie die aussehen. Ja. Alle sahen sowieso komisch anders aus. Und dann sind wir irgendwie rumgelatscht. Und dann auf einmal, ich hatte ja gehofft, dass ich Marc-Uwe Kling treffe. Der war nominiert für Schreiben und Schreddern. Mhm. Den habe ich aber nicht gesehen. Und habe ich aber.
Bist du überhaupt gekommen?
Nee, den habe ich nicht. Also viele von den Nominierten sind nicht selber gekommen, weil sie auch gar nicht für das nominiert waren. Also hier der Klaas Häufer-Umlauf habe ich auch gehofft, dass ich den vielleicht treffe, damit wir endlich mal unseren Beef austragen können. Also,
weil ihr noch was zu klären habt, heißt das.
Wir haben noch etwas zu klären und sein Podcast war für Sounddesign nominiert und hat sogar, glaube ich, gewonnen. Mhm. Und da war halt der Sounddesigner auch da. Macht ja auch Sinn.
Ja, doch.
Naja, so. Nee, der war nicht da, aber ich bin dann in Bjarne Mädel reingelaufen.
Ach.
Und mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich hatte auch gar nicht gesehen, dass der nominiert war. Der hat einen Podcast, der heißt Barmbek Bump.
Mhm.
Und ich bin an ihm vorbeigegangen und Steff meinte auch, sag mal, Entschuldigung, war das nicht eben? Ich so, hab dann gegoogelt, Bjarne Mädel Podcast. Ah, Barmbek, stimmt, das ist nominiert. Und dann bin ich hingegangen, so, Entschuldigung, du bist Bjarne Mädel, oder? Ja. Und er stand da nur mit so drei Leuten, also auch sein Producer und sein Writer und was weiß ich was, drei Jungs. Und die standen einfach rum und haben Bier getrunken, direkt am Bierstand. Und es gab
Leute,
keine Trauer.
Leute.
Und die haben sich auch mit niemand, also da stand halt niemand so. Die waren jetzt nicht belagert, weil es jetzt Bjarne Mädel war oder so. Und dann dachte ich, spreche ihn mal an, so ja, und er hat sich voll gefreut und dann haben wir geklönt. Und er meinte, ja, ist voll komisch hier, weil er ist ganz oft auf so Preisverleihungen und eigentlich geht er dann nur hin, um Bier zu trinken mit Leuten, die er kennt. Aber hier kennt er gar keinen. Dann haben wir uns halt kennengelernt. Und der Typ ist wirklich so, wie er erscheint. Also das war so authentisch und echt und nett. Echt cooler Typ.
Glaube ich, ja.
Naja, dann habe ich den wieder in Ruhe gelassen. Es ist ja auch bei solchen Veranstaltungen so ein bisschen, glaube ich, das Spiel, wie lange unterhält man sich mit jemandem, wem geht man auf den Sack und weiß nicht, ich wollte ihn dann auch nicht unangenehm irgendwie lange belagern, aber es war echt ganz nett, weil wir halt auch so zwei von den wenigen alten weißen Männern da waren. Es waren sehr viele, viele junge Frauen und viele ja, junge Leute einfach da. Und das ist ja auch gut so, wenn die das da machen, das ist dann ja auch cool. Gut, und dann ging die Verleihung los. Moderiert wurde der Abend von Salva Humsi und Frau Gretel.
Frau
und ich war
Gretel?
Ganz froh.
Kenne ich nicht.
Ja. Ich war ganz froh, dass ich Salva Humsi dann dadurch quasi erkannt habe. Ich wusste auch nicht, wie die aussieht.
Also, ja. So, du hast das auch nicht gegoogelt vorher. Ich hätte ja mal so ein paar Leute.
Doch, ich habe die, natürlich habe ich die gegoogelt. Ich habe die Wikipedia-Einträge gelesen und von beiden meinen Konkurrenten, Salva Humsi und Mirella Precek.
Heißt sie? Mathieu. Oh, Mirella Mathieu.
Mirella. Ihr Codename war mir relativ egal. Und das fand ich schon so gut. Da dachte ich, die soll mal gewinnen. Nee, genau. Und nee, ich hätte die auch von den Fotos her, ich hätte sie auf der Bühne nicht erkannt. Okay. Weil die Leute sehen dann halt anders aus. Mhm. Das ist halt irgendwie dann ganz anderer Style. Und ich bin da auch nicht gut drin, Leute zu erkennen. Naja, genau. Und dann kamen halt irgendwie alle, ich habe ein bisschen hier links, rechts, vorne neben mir mich unterhalten, tatsächlich alle um mich rum. Also die Leute, die nominiert waren, die sollten dann nach außen sitzen, damit sie möglichst schnell irgendwie aufstehen können. Mhm. Und die Leute um mich rum waren alle nominiert und haben auch alle gewonnen. Ich dachte, ah, geil, ich sitze in der Gewinnerecke. War dann nicht so. Der Kinderpodcast saß da neben mir, die so ein Kindernachrichtenpodcast, ich habe den Namen schon wieder vergessen,
Logo?
Es tut mir voll leid.
Hm? Logo, Kindernachrichten
nee.
Oder was anderes?
Irgendwas mit einem Krokodil oder so? Mhm. Weiß es nicht mehr. So, und hinter mir saß Jasmin Körber. Mit der habe ich mich ja auch so ein bisschen unterhalten. Das war voll nett. Und sie sagte, ja, ich bin die Autorin von der Peter Thiel Story.
Ah.
Und von der hatte ich schon gehört. Ich hatte sie noch nicht angehört. Die habe ich dann erst auf dem Rückweg von Berlin dann nach Hause irgendwie mal angehört. Und die hat tatsächlich zwei Preise gewonnen. Einmal für beste Doku. Und den Hauptpreis, Podcast of the Year, also bester okay. Podcast mit einer fetten Magnum-Flasche Rosé. Voll abgeräumt. Und das war total nett. Also super netter Kontakt. Und da habe ich dann hinterher nochmal gratuliert und die meinte so, oh Tobi, irgendwie war es ganz schön viel Gebäsche gegen alte weiße Männer, oder? Und das stimmt auch. Also es war eine sehr lange Veranstaltung, 24 Preise, immer mit irgendwie neuer Laudator. Oder naja, einige Laudatoren haben auch zwei, drei Sachen gemacht. Und es zog sich doch sehr. Mhm. Ein Einspieler von den Kaulitz-Brüdern, die haben auch was gewonnen, aber waren natürlich irgendwie in L.A. Und naja, Videobotschaft, was will man erwarten? Egal. So, und es gab sehr viel so, ja, Podcast ist ja eigentlich nur zwei alte weiße Männer unterhalten sich.
Mhm. So was wir jetzt machen. Obwohl wir nicht mächtig genug sind, um alte weiße Männer zu sein, das ist immer so ein bisschen das Problem. Nach unserer Pfeife tanzt keine alte Sau. Ne?
Naja, aber überprivilegiert sind wir schon.
Ja, na klar.
Da hat die Jasmin tatsächlich dann hinterher noch, als ich ihr dann gratuliert habe, sie stand da mit ihren beiden Preisen und der großen Magnumflasche, sagte sie so, oh Tobi, und es tat mir auch so ein bisschen leid, ihr habt echt ganz schön viel abgekriegt, oder? War ein bisschen viel Männergebäsche. Und ich so, nö, eigentlich nicht. Wenn ich gewonnen hätte, hätte ich mich voll mit eingereiht und auch draufgehauen auf die alten weißen Männer. Aber habe ich dann ja zum Glück nicht. Nee. Und dann bin ich noch zu Salva gegangen. Ich hatte sie ja dann erkannt. Und habe ihr gratuliert, ganz artig, wie das man so tut unter Nominierten. Und sie guckt mich an und erkennt mich offensichtlich nicht und sagt, ja, ich bin Tobi Beyer vom Einstein. Oh, du bist Tobi Beyer, Mensch, Legende, ich höre euch seit 15 Jahren, Realitätsabgleich, großer Fan. Und,
ach, wie schön. Salva hört dir zu?
Salva hört dir zu?
Hallo, ja. Salva.
Hallo.
Wusste ich gar nicht.
Jetzt weiß es mir. Und das ging natürlich runter wie Öl.
Also jegliche
Enttäuschung, dass ich nicht gewonnen habe, war damit halt sofort weggeblasen. Ja. Natürlich war ich enttäuscht, ne? Also wenn man nominiert ist.
Sicher, ich meine,
so, klar.
Wäre ja sogar ich, obwohl ich immer so tue, als hätte ich mit so einem Scheiß da nichts am Hut. Das ist
natürlich auch enttäuscht. So. Und der Moment war auch komisch, die beiden Mädels, die vor mir saßen, also es gab dann bei jeder Nominieren, also Laudator spricht irgendwas und dann von den Nominierten gab es dann immer so 10 Sekunden wird das Coverbild eingeblendet vom Podcast und 10 Sekunden Audio-Nachricht sozusagen, die man vorher eingereicht hat. Da kam dann erst Salva und dann Mirella und dann kam ich und bei mir haben die beiden Mädels vor mir angefangen zu giggeln, irgendwie so komisch zu kichern, so. Und das hat mich dann schon irritiert, so, wieso kichern die jetzt? Und dann kam halt, okay, und gewonnen hat Salva. Und dann, da war ich so, das war jetzt ein komischer Moment irgendwie. Ich habe mich für Salva gefreut, aber, und auch, war auch erleichtert, dass ich da jetzt nicht hingehen musste. Mhm. Aber es war irgendwie doof, so, so weiß ich nicht. Komisch. Ja, und dann, als sie dann aber gesagt hat, dass sie hier tatsächlich zuhört und ein Fan von dir ist und irgendwie auch diesen Podcast mag.
Ach, schön.
Sie hat mal als Schülerin, glaube ich, hat sie gesagt, fürs Schülerradio ein Interview mit dir gemacht.
Nee,
da musst du dich jetzt dran erinnern.
Die hat nicht, oder die hat auf Alex, das ist der offene Kanal hier, also das Bürgerradio in Berlin, hat sie, also sie hat auch mal ein Interview mit mir gemacht, aber die hat auf Alex, diesem Bürgerradio, hat sie ein Hörspiel gemacht. Und da habe ich mitgespielt.
Auch, okay.
Also alles klar. Da war ich irgendwie der Wirt in der Kneipe.
das passt ja.
Nee, war das nicht sogar mit Bild? Nee. Boah, ist auch schon wieder so lange her.
Ja, nee, das war ganz, ganz witzig. Ja. Dann habe ich Bjarne Mädel, habe ich dann auch nochmal gratuliert. Da wollte auch sich, also der hat irgendwie Spaß dran gehabt, sich mit mir zu unterhalten. Und ich habe ihm dann noch einen HSV-Witz reingedrückt, weil er ist so ein Hardcore-HSV-Fan. Und das war alles nett und dann sind wir relativ früh abgedüst da, also großartig saufen und Party machen. Musik war dann auch laut und so, das war dann nicht mehr so unseres. Ja, nee, war ein schöner Ausflug.
Ja, hätte ich mitgenommen. Also wäre ich da gewesen und hätte sowas gesagt, also hätte ich mich halt als Team eingeschlichen.
Ja.
So wenn man da nichts zu tun hat, einfach nur irgendwie leicht angetütert, grinsend in der Ecke stehen, finde ich ja immer ganz cool.
Ich fand die Veranstaltung echt nett und ich glaube, ich würde es nächstes Jahr wieder probieren, wenn es das nochmal gibt.
Ja, mal gucken, vielleicht bewerbe ich mich dann auch mal. Nee, wie heißt das, reiche ich dann auch mal was? Was könnte ich denn da einreichen? Ich mache ja wahrscheinlich, ich habe ja kein Team und keinen Producer und keinen Komponisten und kein Dings und dies und das und jenes.
Von es daher, gibt das die ist Kategorie das, was ich meine. Nachrichten, also Wochendämmerung kannst du einreichen.
Das könnte man machen, ja.
Da habt ihr sogar ein Team?
Ja, stimmt.
Ne? Könnt ihr noch den
Stimmt, warum hat Katar das nicht gemacht? Vielleicht.
Weil sie keine Zeit hatte. Wahrscheinlich. Was soll sie sich nominieren lassen, wenn sie weiß, dass sie nicht da ist? Keine Ahnung.
Nee, das
habe ich mich allerdings auch gefragt.
Das ist halt tatsächlich so eine Welt, das ist halt diese Business-Welt und in dieser Business-Welt, da bin ich halt einfach nicht. Ich habe einfach nur das Glück, dass ich, obwohl ich das, also ich hatte ja immer propagiert, dass ich gerne stinkreich werden wollen würde mit Podcasts, dann hätte ich es tatsächlich anders aufziehen müssen. Dann hätte ich halt jetzt irgendwie Studio Holgens machen müssen oder sowas und die ganze Tag nur Big Names interviewen und so lange Big Names anfragen, bis mir Mick Jagger und Herbert Grönemeyer Interviews geben und sowas und das dann wiederum benutzen, um den nächsten Big Name zu kriegen. Es gibt ja so einige Interviewformate, die so arbeiten. Aber das war irgendwie nie meins. Ein bisschen
schade, finde ich. Oder du brauchst halt sonst hätte ich jetzt eine Redaktion oder eine Autorin. Oder
ja, das bedingt einander ja. Ne? Also wäre ich hingegangen und hätte gesagt, ich versuche jetzt diese Big Name-Strategie. Oder ich springe so, ich habe ja früh auch gemerkt, dass History gut läuft. Ja. Wahrscheinlich bin ich einer der Ältesten mit Matthias von Hellfeld damals zusammen, dass wir einer der ältesten erfolgreichen History-Podcasts gewesen sein dürften, kann ich mir vorstellen. Ich habe schnell gemerkt, dass True Crime unglaublich gut laufen würde. Also ich hätte auf verschiedene Züge anders aufspringen müssen und vielleicht... Das bedingt sich ja so ein bisschen mit, ne? Also ich verdiene genug Geld mit dem ganzen Kram, um davon gut leben zu können und was für die Rente zahlen zu können, aber ich verdiene nicht genug Geld, um ein Team zu beschäftigen. Das heißt, ich hätte entweder in Vorleistung gehen müssen, Bin ich aber nicht, weil ich bin kein Unternehmer. Ich bin nicht so ein Unternehmer-Charakter. Das ist, ich wollte mal Beamter werden. Das darf man ja nie vergessen bei all dem Mist hier. Das oder ich hätte halt irgendwie mich langsam hocharbeiten müssen und in der Hoffnung, dass eins meiner Formate wahnsinnig erfolgreich wird und ich da wahnsinnig Werbung verkaufen kann oder von irgendwie einer Plattform eingekauft werde oder sowas. Ja. All das ist halt nicht aber passiert.
Was die ja auch machen ist, warte mal, ich gehe mal ganz nah ran, für den Nahbesprechungseffekt, die pitchen. Ne? Also die machen halt Pitches und die gehen damit zu Studios und die hausieren durch sowohl Studios als auch was weiß ich, ganzen Öffentlich-Rechtlichen und was wer auch alles da war. Ne? RTL Plus war da und Deutschlandfunk war da und ich habe interessanterweise die Intendantin vom RBB kennengelernt.
Gratuliere.
Sie saß neben Tina, einer alten Arbeitskollegin von mir, mit der habe ich vor 20 Jahren mal zusammengearbeitet und die ist jetzt beim RBB irgendwie für Kommunikation. Und ich erkenne sie und denke so, shit, wer war denn das noch? Bin ich zu hin? Entschuldigung, wir kennen uns, oder? Und sie guckt mich an so, hä, wieso, wer bist du denn? Ach so, warte mal, hier von Comedia, genau, damals irgendwie mein erster Job nach der Uni. Und neben ihr saß halt die Intendantin. Ach so, dich hätte ich jetzt nicht erkannt, Entschuldigung.
Die macht sich gerade sehr beliebt bei den freien Mitarbeitern. Oh. Naja, aber es ist ein anderes Thema, das ich jetzt auch nicht öffentlich ventilieren will. Aber wo du sagst RBB, das ist ja dann auch noch, bei mir war es ja so, ich habe ja immer diese zwei Beine gehabt oder zwei Spielbeine gehabt. Ich habe halt die Podcasts gehabt und ich habe halt den Job beim RBB gehabt. Und dadurch war ich halt auch immer so ausgelastet und so eingespannt und so zufrieden auch insgesamt, dass ich überhaupt keinen Antrieb gehabt hätte, irgendwo jetzt hinzugehen und zu pitchen. Ja, obwohl ich mehrfach auch damals von Audible noch aufgefordert worden bin, hier, lass mal hören, komm mal vorbei, frag mich doch mal, was wir produziert haben wollen. Also solche Sachen bin ich auch gefragt worden und ich habe da aber nie, ich habe einfach keinen unternehmerischen Ehrgeiz, das ist,
genau,
aber das so haben gesehen, ich bin gut durchgekommen bisher, also von daher, ich beschwere mich ja gar nicht, außer dass ich nicht auf so Partys eingeladen werde, das ist
ein bisschen doof. Naja, das, mal gucken, ob wir das hinkriegen dieses Jahr. Für mich war es auch wertvoll, weil durch diesen Abend ist mir klar geworden, dass ich das auch nicht bin. Mhm. Also das, was du gerade beschrieben hast, das gilt ja für mich nochmal hoch drei, weil ich lebe ja nicht mal davon. Ja. Ne, ich sage ja jetzt sogar schon, bitte spendet mir nichts, sondern spendet an sinnvolle Dinge
wie an Holgi zum Beispiel.
Ärzte ohne Grenzen oder Holgi. Holgi oder so.
Ohne Grenzen.
Genau. Und das funktioniert für mich halt als Hobby. Ich krieg die Anerkennung von meinen Hörern und den Dank von meinen Hörerinnen, dass sie gut schlafen können und so. Das ist deswegen mache ich das halt. Und diesen Podcast hier, Realitätsklinik, mache ich ja nur, um mit dir zu klönen. Also wir kommen ja sonst nicht dazu.
Nee, das ist irgendwie auch albern ist, obwohl wir wirklich so vergleichsweise dicht beieinander wohnen, ne? Aber das ist ja auch mit meinem besten Freund Christoph, der wohnt ja auch in Hamburg. Ich habe Christoph häufiger gesehen, als er noch in Bonn-Bad Godesberg gewohnt hat, als jetzt, wo er in Hamburg wohnt. Das ist irgendwie völlig bizarr.
Ja.
So, während du dann auf der Party warst, auf der ich noch nicht mal eingeladen war, waren wir in Italien. Wir fahren ja gelegentlich, also wenn wir es irgendwie einrichten können, fahren wir gerne eine Woche oder zwei mit dem Campingbus weg. Das ist dann Workation. Ne? Also,
schickt dann Fotos vom Gardasee.
Wir wissen so den einen oder anderen Campingplatz, wo das Internet so gut ist, dass wir trotzdem weiterarbeiten können, weil zwei Wochen freimachen ist praktisch nicht drin. Also im Sommer werden wir versuchen, drei Wochen ganz frei zu machen. Da freue ich mich auch.
Entschuldigung, darf ich dich noch einmal kurz unterbrechen?
Du musst.
Ich wollte noch eine Sache pluggen, und zwar was ich auch total spannend fand, Donny O'Sullivan hatte ich ja erwähnt, der hat einen neuen Podcast, der wollte da auch nominiert werden, das ist irgendwie ganz knapp nicht, auch in meiner Kategorie, One Host Show, der hat einen neuen Podcast, der heißt That's What He Said und da habe ich dann auch mal reingehört, den hatte ich vorher noch nicht auf dem Zettel gehabt, hat er mir dann da erzählt und in der aktuellen Episode, Nummer 269 oder so, kann ich dir auch einen Link schicken, da spricht er auch von diesem Deutschen Podcast Award und er beschreibt auch diese Szene so und wie das ist, da hinzugehen und so. Das fand ich auch aus der Perspektive von jemandem, der eigentlich diesen Zirkus mitspielt, super interessant. Also, Hörempfehlung. Entschuldigung. So, zurück nach Italien.
Genau. Also wir haben Workation gemacht und sind gefahren. Und hatte ich von meiner Standheizung schon erzählt in der letzten Sendung oder so?
Ja.
Ja, wo ich gesagt habe, also die Art und Weise, wie das alles abgewickelt war und so, ne, und dass der Zahnriemen früher getauscht werden musste, als eigentlich gesagt wurde, als ich das Auto gekauft habe und sowas. Nein. Jedenfalls, also ich hatte ja den Wagen in Reparatur. Einmal wegen dieses Steuergerätes irgendwie, das hatte ich, glaube ich, letzte Sendung erzählt, ein kaputtes Steuergerät, irgendwie, weiß gar nicht, 2,8 oder was der Scheiß gekostet hat. Und habe gesagt, die Standheizung geht auch nicht, bitte Standheizung. Ich habe den Wagen zurückgekriegt, Standheizung ausprobiert, ging nicht. Nee, ich bin, genau, jetzt habe ich es wieder, entschuldige. Ich habe den hingebracht wegen der Standheizung. Die haben gesagt, ja, außerdem ist das Steuergerät kaputt, kostet 7.000.000 Mark.
Hast du abgeholt, dann ging die, die abgeholt, Heizung dann nicht.
Ging die Heizung immer noch nicht.
Und hast erst dann verstanden, unter welchen Bedingungen die überhaupt geht, ne?
Also irgendwas selbst das war Quatsch, was ich da erzählt habe. Es ist noch viel bizarrer. Es ist wirklich bizarrer. Dann habe ich den wieder hingebracht, habe gesagt, die Standheizung geht immer noch nicht. Ja? Und wo ich den jetzt schon mal gerade hier habe, können Sie auch schon mal den Zahnriemen wechseln, weil neuerdings muss man das ja alle 6 Jahre machen, nicht erst alle 10 Jahre, wie mir eigentlich versprochen wurde, als ich den Wagen gekauft hatte. Und Standheizung geht nicht. Ne? Zahnriemen kostet bei dem Auto, ist auch so fast. Der Zahnriemen in diesem Ford Transit, also in diesem Ford Transit Motor, der läuft in Öl, in einem Ölbad. Mhm. Das ist unter anderem auch der Grund dafür, so habe ich das verstanden, dass da so wahnsinnig viel Motoröl in diesem Auto ist. Es sind ja 10 Liter Motoröl drin. Kannst dir vorstellen, was es kostet, das in einer Vertragswerkstatt wechseln zu lassen. Das kostet jedes Mal 500 Euro. Dann habe ich gesagt, okay, mach schon mal den Zahnriemen mit und Standheizung und so. Dann riefen sie an, ja, hier, Zahnriemen ist fertig, 2.400 Euro. Dann habe ich gesagt, so, die Standheizung ist, haben Sie überprüft, die funktioniert jetzt aber auch wirklich, also weil ich verliere langsames Vertrauen. Sagt er, nee, ist alles in Ordnung. Ja, ich so, okay, es war Donnerstag, glaube ich. Freitags Wochendämmerung aufgenommen, nachmittags noch meinen Vater besucht im Altersheim. Samstag sind wir losgefahren und Richtung Süden über einen Brenner. Ne? Aber du schaffst es halt von Berlin nicht über einen Brenner, außer du machst irgendwie so einen Gewaltmarsch da draus und darum übernachten wir meistens noch eine Nacht irgendwo in Bayern auf dem Campingplatz. Fahren halt zum Campingplatz, wo wir immer stehen oder wo wir gerne stehen, weil kennen wir uns aus. Stellen die Karre hin, Sonne geht unter, es wird sehr frisch. Ich mache die Standheizung an. Und die Standheizung funktioniert nicht. Und nachts wurde es 6 Grad. Und das ist ja dadurch, dass wir dieses Aufstelldach haben, wir schlafen ja praktisch in einem Zelt, nur eben oben auf dem Auto, wenn du so willst, also mit Eingang ins Auto. Sind wir nächsten Tag nach Italien weiter, dann habe ich von da aus, habe ich der Werkstatt hier in Berlin eine Mail geschrieben, und gesagt, sehr geehrter, ich hatte den Wagen 2-mal wegen der Standheizung bei Ihnen in Reparatur. Sie haben mir den Wagen mitgegeben, haben gesagt, die Standheizung wäre in Ordnung. Sie haben mich jetzt mit einer kaputten Standheizung in die Dolomiten fahren lassen, bei 6 Grad Außentemperatur. Was soll das? So, dann kam irgendwie mit so, ja, tut mir total leid, aber die Diagnoseeinheit hat immer gesagt, alles wäre in Ordnung. Und dann haben wir jetzt nur noch die Möglichkeit, die Standheizung also komplett auszubauen und mal da reinzugucken und zu gucken, ob da irgendwie ein technischer Defekt vorliegt. Aber dazu muss dann die Frontschürze abmontiert werden, dies, das, bla, lalala. Dann habe ich ihn irgendwie noch angerufen und gesagt, Entschuldigung, über wie viel Geld reden wir hier schon wieder? Sagt er, also das ist ein lockerer Tausender, den das kosten wird. Sag ich, okay, ich melde mich wieder. Und dann habe ich
den Knopf gedrückt und dann ging sie an.
Nee, dann habe ich, warte mal, gab es einen Hörer, der die letzte Sendung gehört hat und das schon mit der Standheizung und der Ford-Werkstatt und sowas. Und der meinte, hör mal, ein Kumpel von mir, der hat auch so ein Nugget und der macht auch so Videos und Podcasts und so, der kennt sich total gut aus, ich kann euch ja mal irgendwie miteinander verknuppern. Und ich so, ja, mach mal, gerne, ne? Also kann nichts schaden, irgendwie mal jemanden, mit jemandem zu reden, der irgendwie einem sinnvolle Antworten gibt und nicht sofort 1.000 Euro haben will dafür. Stellt sich raus, der Typ ist der Stebo von Die Zwei Mais, was ein YouTube-Kanal ist, von dem ich fast alle Videos gesehen habe. Und zwar, bevor ich den Nugget gekriegt habe, habe ich mir vom Stebo alle Videos angeguckt. Und darum konnte ich dann, als ich den Wagen abgeholt habe, so, und dann machen wir jetzt noch eine Einführung. Habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. Geben Sie den Schlüssel her, ich fahre direkt. stellt sich raus, Stebo hört sich meinen Scheiß an seit Jahren und ich gucke mir seinen Scheiß an seit Jahren. Und der meinte, ja, pass mal auf, nee, das ist, habe ich ihm was erzählt und er sagte, was ist das denn für ein Blödsinn? Die Standheizung ist doch nicht vorne im Motor verbaut, die Standheizung ist unterm Beifahrersitz außen. Ja, deine Werkstatt hat keine Ahnung. Wend dich mal an, wie heißt der, Oliver Kackernack ist in Münsterland, so ein riesiger Nugget-Experte und sowas. Dann habe ich dem eine Mail geschickt, dass hier so und so und so, ist das geschildert, was die Heizung, dann kannst du mir helfen. Ich fahre in 2 Wochen, ich hatte noch eine Veranstaltung in Köln, bin dann von Köln nach Berlin gefahren, habe gedacht, dann kann ich auch im Münsterland irgendwo Halt machen, noch einen Tag. Habe geschrieben, kann ich bei dir vorbeikommen, dass du dir das nur mal anguckst. Sagt er, nee, kannst du nicht, Standheizung machen wir selber gar nicht, die geben wir immer zum Bosch-Dienst. Im Übrigen hat deine Werkstatt keine Ahnung. Sagt er, such dir mal einen Bosch-Dienst, die auch Standheizungen warten können. Hab dann aus Italien raus noch, weil ich so aufgebracht war, hab dann noch so rumtelefoniert, geguckt, wo gibt's denn so Bosch-Dienst hier, Bosch-Dienst da, und hab dann einen gefunden hier in Berlin, der sagte, ja, Campingbus ist schwierig, wir sind eine Pkw-Werkstatt, wie hoch ist denn Ihr Auto, ob das überhaupt hier in die Halle passt? Okay. Ich sagte, 2,5 Meter. Sagte, ja, das sollte gehen, ne, dann rufen Sie doch mal an, wenn Sie aus dem Urlaub zurück sind, dann können wir einen Termin ausmachen. Und da war ich heute. Also bin heute Nachmittag dahin gefahren.
Also du hast den Urlaub jetzt noch mit defekter
Standheizung. Und ich hatte glücklicherweise, habe ich einfach gedacht, so vorher irgendwann schon, ich kaufe mal so einen kleinen Elektrolüfter. Weißt du, so ein 300-Watt-Ding nur zum in die Ecke hängen irgendwie.
Ja.
Und der hat uns dann auch wirklich den Arsch gerettet, weil das war, als wir unterwegs waren, die zwei Wochen, war es in Gesamteuropa erstaunlich kühl. Und wir hatten einstellige Nachttemperaturen immer und immer wieder. Und das ist halt echt kein Vergnügen, wenn du dann, vor allen Dingen, wenn man dann abends noch da sitzt und es wird dann so kühl draußen. Und dieser kleine Püsterich, der hat, also ohne den wäre der Urlaub so richtig mies geworden. Also das wäre echt, naja. Bin dann heute hingefahren und sage ihm so, also wenn ich die Standheizung, sagt, ja, erzählen Sie mir mal die Geschichte Ihrer Standheizung. Ich so, erzähl. Und hier die Fachwerkstatt oder die Vertragswerkstatt, hier große Vertragswerkstatt in Berlin. Aber so und so, sagt er. Und dann müssen wir die Stoßstange abmachen. Und guckt er mich an und sagt, die Stoßstange, mein Ding sitzt doch nicht unter der Stoßstange. Das ist doch ganz, also Ihre Werkstatt hat keine Ahnung. Stellt sich also raus, das ist so, die Firma Ford, ja, verkauft ein Produkt als ihr Produkt, also dieser Ford Nugget. Das ist nicht ein Ford Transit Westfalia-Umbau, ja, so dass du irgendwie mit Westfalia zu tun hast, sondern du kaufst dieses Ding als Ford Nugget. Ne? Mhm. Das heißt, die verkaufen ein Produkt als ihrs und deren Vertragswerkstätten sind, zumindest diese große Vertragswerkstatt hier in Berlin, sind nicht in der Lage, dieses Fahrzeug zu warten. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Du kommst da hin und sagst, ja, an meinem Nugget ist die Aufbaustandheizung kaputt. Ja? Und dann wissen die noch nicht mal, wovon du sprichst, sondern stecken Diagnosestecker irgendwo rein. Keine Ahnung, wo die den reingesteckt haben. Der Typ, der Heizungsexperte heute, hat den Diagnosestecker jedenfalls nicht gefunden. Das hat mich schon mal wieder völlig aus der Bahn geworfen. Ne? Und dann hat er heute so meinte, gucken wir mal, schalten Sie mal ein, mal gucken. Und dann mach die Handheizung an und die macht dann irgendwie bzzzt. Sagt er, ich guck mal. Der Taschenlampe unter das Auto, unter den Sitz, vorne, hinten. Also, ich finde den Diagnosebuchse nicht. Ich baue das Ding jetzt mal aus. Vielleicht ist ja eine Kleinigkeit nur. Fährt die Karre hoch, schraub, macht Standheizung ab und sagt, ach, guck mal hier. Und das ist interessant für möglicherweise alle möglichen Dieselheizungnutzer. Du hast also praktisch so eine Heizeinheit, also so ein Kasten, da ist eben diese Heizeinheit drin. Hinten raus gibt es einen kleinen Auspuff, auch tatsächlich mit so einem kleinen Schalldämpfer dran und sowas. Und es gibt einen Lufteinlassschlauch, also kein Ansaug, er saugt nicht wirklich an. Also es ist so ein kleiner Ventilator, aber es gibt so einen Lufteinlassschlauch. Mhm. Und dieser Lufteinlassschlauch ist aus irgendeinem Kunststoff und das hast du auch schon mal gesehen. Und ist praktisch mit so Drahtringen in regelmäßigen Abständen, wird er stabilisiert, damit er rund bleibt.
Ja.
Ja? Und diese Drahtringe, das Auto ist 6 Jahre alt. Diese Drahtringe waren dermaßen korrodiert, dass die Heizung Rost angesaugt hat.
Ach du Scheiße.
Und damit den Lüfter irgendwie festgesetzt hat. Und dann hat das Ding ausgeholt, du könntest den Schlauch angucken und sagst, guck dir das mal an, was hier für ein Dreck drin sitzt. Das gibt's doch gar nicht. Hat es immer sauber gemacht, irgendwie ein bisschen dran gedreht, hat das Teil wieder eingebaut und meinte so, jetzt probieren wir nochmal aus. Klick an, Heizung funktioniert wieder.
Neuer Lüfter oder Lüfter sauber gemacht?
Einfach mal Schlauch ab. Einfach erstmal mit ab im Schlauch. Und dann sage ich, ja, jetzt, was mache ich denn jetzt mit dem Schlauch? Der saugt das jetzt schon wieder an. Sagt er, nee, ich mache dir jetzt einen anderen Schlauch da dran, wo keine Korrosion passiert. Und dann hat er irgendwo aus der hinteren Ecke so ein Stückchen, so ein Alu, Yippie-Rudentuden Spezialschlauch geholt, keine Ahnung was. Hat es da dran gebaut, schraub, macht wieder zu. Er sagt, so, dann kommen wir jetzt mal an der Kasse. Gehe ich an der Kasse und sagt er, was ist das? Ich weiß die Summe nicht mehr, die er gesagt hat. Am Ende habe ich alles, was ich noch bar in der Tasche hatte, in die Kaffeekasse geworfen, weil mir das, was er verlangt hat, so gering erschienen ist. Weil wir haben auch nur die ganze Zeit so nett gequatscht irgendwie. Und der war irgendwie, also wahrscheinlich, wenn er konzentriert durchgearbeitet hätte, hätte er wahrscheinlich 20 Minuten gebraucht oder so. Also waren es halt 1,5 Stunden, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, irgendwie sagt er 53,60 oder so. Sag ich, nee, das kann aber nicht sein. Sie haben ja hier locker 2 Stunden dran gearbeitet. Sagt er, doch, das ist der Preis. Nach Liste, so viel kann ich ver-
sag ich, ja, aber dann machen Sie doch, 13,50 oder so.
Dann machen Sie doch aber bitte irgendwie, können Sie das nicht irgendwie anders abrechnen? Das ist mir unangenehm, dass Sie so viel Zeit darauf verwendet haben und jetzt hier so einen Hungerlohn. Sagt er, dann können Sie mir ja noch was in die Kaffeekasse werfen. Und am Ende habe ich habe wirklich bis aufs letzte Geld alles in die Kaffeekasse geschmissen, sodass dann diese Reparatur, für die Vertragswerkstatt ein Tausender avisiert hat, 80 Euro gekostet hat. Unfassbar, oder?
Ja.
Ich könnte nicht.
Ja, gut.
Ja, aber jedenfalls habe ich jetzt, und dann sage ich so, also wenn Sie, ich werde jetzt, ne, hab dann so erzählt, irgendwann stellt sich raus, meinte Holger Klein, ich bin Radio 1-Hörer. Waren Sie früher mal bei Radio 1? Ich, ja. Ja, auch das nur, was machen Sie denn jetzt? So, ja, immer Podcast. Und dann habe ich noch gesagt, wenn Sie das hinkriegen, dann war er fertig, sag ich werde allen erzählen, dass Sie das gemacht haben. Sagt er, um Gottes Willen, erzählen Sie nicht weiter.
Oh, zu spät.
Nee, ich sag nicht den Werkstattnamen.
Ja, ja.
Um Gottes Willen, sagt er, erzählen Sie das bitte bloß nicht weiter, sonst habe ich hier den Hof voller Wohnmobile stehen. Ich bin eine PKW-Werkstatt. Ich kann Wohnmobile überhaupt nicht reparieren. Und wenn ich die nicht in die Halle kriege hier bei mir, dann erwarten die Kunden, dass ich die draußen repariere. Meinetwegen auch noch im Winter. Das will ich gar nicht. Ich bin Einzelkämpfer. Ich habe genug zu tun. Ich habe genug Kunden auch ohne Werbung. Bitte machen Sie keine Werbung für mich. Aber wenigstens habe ich jetzt eine Werkstatt, die zu der ich immer fahren kann. Also ich habe auch gesagt, würden Sie denn auch sonst warten können, den Wagen? Ich sagte, ja, außer Karosserie. Karosserie mache ich nicht. Was ein bisschen schade ist, weil ich habe heute mir wieder die Seite aufgeritscht an einer Mauer. Allerdings nicht so heftig wie beim letzten Mal. Also gut, das wird man beispachteln können. Eventuell mache ich das auch selber.
Oder so.
Ja, das war ja. Die Geschichte der Standheizung. Aber jetzt funktioniert sie wenigstens wieder. Und ich weiß vor allen Dingen, was dran kaputt war. Weil Das war ja ein halbes Jahr, dass diese Ford-Vertragswerkstatt mir irgendwie überhaupt nicht geholfen hat. Das, also, naja.
So, ich habe auch ein Update zu meinem Auto.
Ach so. War ja trotzdem schön.
Also,
es hat viel geregnet.
Du machst erst Italien.
Ich mache erst Italien, geht schnell. Es gab nur eine so eine sehr, sehr schöne Begebenheit. Also wir waren erst am Gardasee eine Woche, danach sind wir noch an den Iseo-See gefahren.
Wo ist der denn?
So Richtung Bergamo. So. Was ist Bergamo oder Bologna? Eins mit Bus mit B. Also ist auch relativ nah dran, anderthalb Stunden Fahrzeit oder sowas. Und waren dann eben so ein Campingplatz, sehr schöner Campingplatz, direkt am See haben wir gestanden, im Ort oder am Rande des Ortes Iseo. Sind dann irgendwie samstags in den Ort irgendwie noch was einkaufen gehen, wollten nur ein bisschen Milch und da gab es noch so einen Tante-Emma-Laden neben so einem Café und einem Zigarettenladen, also alles ganz klein und winzig. Wir laufen da so rum und hören dann irgendwie Leute singen. Denken, was ist denn hier los? Gehen da so hin. Café, Stühle draußen, also eine Bar mit Stühlen draußen, zwei Typen mit Gitarre, einer mit so einem Waschbrett und Glöckchen und irgendwie was, wie so ein Männergesangsverein und haben da irgendwie vor der Kneipe gesessen, jeder hatte ein Bier, die haben Gitarre gespielt und haben irgendwie schön Lieder gesungen und hörten nicht mehr auf. Wir haben echt gedacht, so ja, gehen wir noch schnell einkaufen, dann gehen wir wieder nach Hause. Und dann sangen die so schön, haben wir uns gedacht, ach komm, dann setzen wir uns noch hier hin, trinken noch ein Aperölchen. Ich glaube, wir sind da 3 Stunden sitzen geblieben und die haben die ganze Zeit immer weiter gesungen. Die haben einfach nicht mehr aufgehört zu singen. Das war tatsächlich mein schönstes Ferienerlebnis seit, ich weiß nicht wie vielen zig Jahren. Das ist total schön. Alle haben gesungen.
Die hatten Spaß und die Leute hatten
und dann
Spaß.
Immer irgendwelche italienischen Volkslieder. Keine Ahnung, ob das nicht vielleicht die lokale faschistische Partei war. Ich weiß es nicht. Also ich habe kein Wort verstanden. Ab und zu mal so, hey, Vita und so, Bella. Und immer wenn dann irgendwie Passanten vorbeikamen, haben die kurz mitgesungen und sich gefreut. Das war wirklich wie in so einem, weiß ich nicht, so einem Doris Day-Film.
Kitschfilm.
Irgendwie. Total kitschig und wunderschön. Also so gesehen nice. War das echt ein Traumurlaub, ja. Was ist mit deinem Auto, Tobias?
Ja, ich hatte ja von meinem neuen Auto erzählt aus China.
Speng. Mhm.
Zhao Bang. Und da hatte ich ja auch ganz viel oder ein bisschen negatives Feedback bekommen von Hörerinnen und Hörern,
ja.
Dass ich doch auf gar keinen Fall den Chines unterstützen dürfte und die Arbeitsplätze in Deutschland seien doch viel zu wichtig. Und die dürfen sich jetzt alle eins feixen, denn
dein Speng ist kaputt.
Schon kaputt, genau.
Der Speng spackt.
Ja, der hat ja, ist ja alles Software, ne?
Ja.
Ist alles irgendwie nur noch digital und virtuell sozusagen. Und ich verlasse mich da aber gerne drauf. Ich fahre super gerne mit Tempomat.
Mhm.
Also ich fahre tatsächlich ungern ohne Tempomat. So. Und genau dieser, der Tempomat mit Abstandshalter und hast du nicht gesehen, Kennzeichenerkennung, war kaputt.
Kennzeichenerkennung, um automatisch eine Anzeige zu schreiben, falls er dich
zu dicht aufgefahren,
genau.
Anzeige.
Zack.
Das ist geil.
Anzeige ist raus.
Die ganzen Drängler.
Ja, klar. Ja.
Mit so einer automatischen Anzeige. Anzeige ist raus, genau. Und die ist dann wirklich raus über die API von der Online.
Direkt zu hier, wie heißen die, Wegeheld oder wie hieß der diese
Das wäre schön. Nee, Verkehrszeichenerkennung natürlich, ne? Also Geschwindigkeitsbegrenzung. Mhm. Die übrigens beim Enyaq, muss ich gestehen, besser funktioniert als beim Xiaopang. Mhm. Der Xiaopang erkennt auch gerne mal, wenn auf der Autobahn oft rausgeht zur Raststätte und da steht dann 40, dann erkennt er 40 und geht dann in die Reise.
Das ist furchtbar.
Das ist schlecht. So, da war der Enyaq besser. Oder ist der Enyaq besser. So, das war kaputt. Und außerdem noch, wenn ich blinke, links, rechts, dann wird das Kamera von der toten Winkelkamera eingeblendet, sodass ich halt auf dem großen Display sehen kann,
was ist eigentlich gerade
neben dem Auto. Ist eigentlich gut. So, bis auf, das war halt schwarz. So.
Ach so.
Kein Bild. Schwarzen Bildschirm habe ich.
Einen schwarzen. So.
200 Puls.
Scheiße, mit der Scheiße.
Habe ich vorhin schon referenziert, super. als du
den Knopf von deiner... Den habe ich lange nicht gehört.
Ich habe ja auf den Knopf gedrückt.
Der fängt so schön
Scheiße
an.
Scheiße geht.
Und dann muss es leider nach 1:30 zu Ende sein und darum lösen sie es absichtlich auf. Das ist wirklich sehr schade eigentlich, aber ja, ja. Ach, schön.
Musst du verlinken, für alle, die es nicht kennen.
Stimmt. Gut. Kollege damals in Sachsen sagte zu mir, du wirst lachen, meine Oma, die ist genau so. Ich schmeiß die Scheiße zum Fenster raus.
Ich hab sogar eine Kassette. Sehr gut. Schwarzen Bildschirm und kein Navi. So, und dann nach anderthalb Monaten oder zwei Monaten, die ich das Ding gefahren habe. Kein Navi, kein Tempomat.
Ja.
So, und dann rufe ich da halt an.
Ja.
Vertragswerkstatt, ne? Das ist halt, die haben ja Werkstätten, wo tatsächlich auch Xiaopang dran steht, aber es sind halt eigentlich VW. Naja,
Partnerwerkstätten dann wahrscheinlich. Das, ne?
Genau, die haben ein Partnernetzwerk irgendwie aufgebaut, bauen halt keine eigenen Gebäude und so, sondern nutzen halt Infrastruktur. So. Und dann rufe ich da an und sage, ja, wissen wir jetzt auch nicht, was das ist und keine Ahnung. Und ich guck mal, in 2 Wochen haben wir einen Termin. Ich so, echt? Okay.
Okay.
Das ist aber ganz schön lang. Brauchen Sie denn einen Mietwagen dann für die? Ich sage, ja, natürlich brauche ich einen Mietwagen. Ja, der kostet dann 60 Euro. Ich so, was?
Wie, für die 2 Wochen oder pro Tag?
Pro Tag, okay. Wenn ich das dann habe, das Mietauto. Ja, und dann
aber ist dann nicht
ein halt,
tiefer? Also ich, ja, naja.
Das ist ja, ne, so, keine Ahnung. War ja noch nicht alt, das Auto. Und da dachte ich wirklich, also irgendwie komisch. Und 2 Wochen ist auch irgendwie lang. Das bin ich irgendwie von meinem bisherigen Händler nicht gewohnt. Das habe ich jetzt schon so vielen Leuten erzählt und alle sagen, wieso 2 Wochen, ist doch super. Die warten meistens 4 Wochen und auch der Typ dann in Jesteburg, der Werkstattleiter, sagte auch so, naja, kommt schon häufig vor, dass wir 4 Wochen haben, aber das dann eigentlich auch eher für die VWs. So, also es ist halt einfach wahnsinnig viel los und wenn man nichts hat, was man sofort machen muss, wegen Gefahrenverzug oder so, dann kann es halt mal dauern und Tempomat ist jetzt halt nicht.
Aber was ist das? Ist das Personalmangel oder haben wir grundsätzlich zu wenig Werkstätten? Was ist das?
Keine Ahnung, das habe ich nicht mit ihm besprochen.
Also weil das müsste doch, wenn es locker 4 Wochen dauert, bis du dein Auto überhaupt erstmal in die Werkstatt bringen darfst zum Reparieren, das ist doch eigentlich eine Marktlücke. Also da ist doch eindeutig, würde es sich doch dann lohnen, eine Werkstatt zu eröffnen oder seine bestehende zu vergrößern. Das irritiert mich jetzt gerade.
Ja.
Eventuell haben wir in der Hörerschaft Leute, die sich mit sowas auskennen. Also das finde ich wirklich interessant.
Ja, hat mich jetzt aber nicht so interessiert. Ich war halt einfach genervt.
Ist ja auch dein Auto war kaputt.
Ich dachte, beim Skoda hatte ich halt hier einen Händler direkt in Tosted, 5 Minuten von hier. Und das ging einfach immer rucki-zucki. Also auch nicht am gleichen Tag, egal was es war. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist schneller. Stellt sich raus, das ist halt einfach eine sehr, sehr schnelle Werkstatt.
Oh. So, da geht sonst keiner hin. Weil
nee, das war okay. So, und ich habe es da hingebracht und habe irgendwie so ein Seat irgendwas, so ein Kleinwagen, Verbrenner. Ich bin dann Verbrenner gefahren, das erste Mal seit Ewigkeiten, als Leihwagen bekommen. Er hat sich noch gefreut, dass ich mir den geben kann, weil der kostet nur 45 pro Tag. Ich so, okay. Und dann stellt sich raus, ja, war ein Marderbiss. Da hat ein Marder auf beiden Seiten in den Radkästen, er hat mir das auch gezeigt, wo die Kabel sind. Also wir haben reingeguckt und er hat mir Fotos gezeigt, so sah es vorher aus, jetzt sieht es so aus, hat die Kabel durchgebissen. Er hatte dann zufällig das Ersatzteil nicht da, aber sie haben es dann irgendwie anders geflickt bekommen. So, und am nächsten Tag konnte ich es wieder abholen. Also es war innerhalb von einem Tag repariert, zu einem erstaunlich hohen Preis irgendwie, aber das zahlt ja Teilkasko, ist der Marderbiss mit abgesichert. Mhm. Und da war ich dann auf einmal wieder versöhnt. Also weil es halt dann doch sehr schnell ging und sehr sauber gemacht worden ist. Und jetzt fährt das Ding wieder so, wie es soll. Und
was ich so ganz grundsätzlich schon seltsam finde an Marderbissen, das ist ja jetzt kein gänzlich neues Phänomen, sondern das kennt man. Also ich bilde mir ein, das zu kennen, seit ich Auto fahre, also seit 40 Jahren ungefähr. Dass die Autoindustrie nicht irgendwie die Kabel so verlegt, also entweder mardersichere Kabel, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht geht, oder sie halt so verlegt, dass der Marder da nicht rankommt.
Oh, das ist halt einfach gutes Business und die Versicherung zahlt es ja eh.
Ja, aber davon haben die Hersteller ja nichts. Das ist ja der Witz. Eigentlich also, das war auch so ein Teil des Gesprächs mit meinem Werkstattmann heute. Ging es halt auch um moderne Autos und was da so für auch Konstruktionsfehler direkt drin sind. Weil in meinem Bus gibt es noch einen Konstruktionsfehler übrigens, auf den hat Stebo mich auch hingewiesen. Ich hatte doch letztens erzählt, das Steuergerät kaputt und so, ne? 2.800 €. Ja, stellt sich raus, das Steuergerät ist werkseitig so eingebaut, dass die Kontakte nach oben zeigen. Und wenn zu viel Kondenswasser an der Frontscheibe runterläuft, sickert das irgendwann dahinter auf die Kontakte und die korrodieren dann. So, das ist ein Konstruktionsfehler und ich verstehe nicht, wie man sowas überhaupt so konstruieren kann. Und genauso sagte auch der aus der Werkstatt heute, ich muss immer aufpassen, dass ich seinen Namen nicht sage, der sagte halt auch, er versteht auch nicht, die haben so viele Probleme an mehr oder weniger fabrikneuen Autos, die er gebracht kriegt, weil es halt ein Bosch-Dienst ist, also Elektro und Klima und Heizung und sowas. Er sagt, wir haben so viele Probleme, dass das sieht so aus, als würde da noch nicht mal vor der Auslieferung eine Funktionsprüfung gemacht werden. Sondern die bauen da einfach irgendwie ihren Kram ein und liefern das Auto aus und ja, und dann stehen die Leute auf einmal mit dem Bosch-Dienst rum. Das ist irgendwie.
Naja, aber wenn die Kosten.
Und ich habe auch gesagt, ist das denn irgendwie wenigstens. Also, machen die Hersteller das, um euch einen Gefallen zu tun, damit ihr Kunden kriegt? Die tun uns damit überhaupt keinen Gefallen.
Nervt halt. Ja. Naja, aber du weißt doch, wenn die Kosten eines Rückrufs höher sind als die außergerichtlichen Einigungskosten, dann wird kein Rückruf gemacht.
Genau,
dann nimmt man auch Zeit. Haben wir doch einen Fight Club gelernt. Ja. Den ich übrigens letztens endlich gucken konnte mit der Familie, weil mein Sohn ist jetzt auch 18. Und. Okay, wir haben ihn eine Woche vor seinem 18. Geburtstag geguckt oder so, aber ja, sehr interessant. Genau, mehr habe ich eigentlich gar nicht erlebt. So.
Ja, ich auch nicht, aber für mich ist das ja schon total viel, was ich hier erlebt habe.
Was total lustig ist, ich bin dann ja mit diesem defekten X-Peng mit ohne Tempomat nach Berlin gefahren, weil ich ja zu dieser Podcast-Show musste.
Worden, weil du Vollgas gefahren bist.
Ich bin tatsächlich geblitzt worden.
Ach, krass.
Einmal, ich habe auch nichts bekommen. Mal sehen, was das war. Aber es ist halt völlig anders. So, und wenn du dann Stop and Go hast auf der Autobahn und ständig irgendwie aufpassen musst, ne, mit Tempomat ist Stop and Go halt überhaupt kein Problem mehr. Ne? Das ist halt total einfach. Aber das war eine Umgewöhnung, die war echt krass, weil ich dann halt auch gleich diese 2x300 irgendwas Kilometer gefahren bin, alles ohne Tempomat und dann ist das jetzt so drin, dass jetzt, wo es wieder heil ist, fahre ich halt auch ohne Tempomat. Also das war wirklich eine Umgewöhnungskur. So, also natürlich jetzt auf der Autobahn mache ich ihn wieder an und so, aber ich fahre jetzt anders als vorher. War wirklich interessant.
Das ist ja auch lustig.
Ja.
Wahnsinn, ich fahre jetzt überhaupt wieder gern. Also das hat mich echt das mit der Heizung hat mich wirklich sowas von gestresst über die Wochen, dass ich echt mein Auto nicht mehr gerne hatte. Das ist echt irgendwie, 80 €. Naja.
Ich habe eine Headline, die ich letztens gelesen habe. Nicht heute, also ist nicht heute in den Nachrichten. Aber ich musste mich so weg, ich habe mich so kaputt gelacht, dass ich es hier nochmal erzählen muss. Und zwar, bringst du ja öfter, nein, wie erzähle ich es denn jetzt am besten? Also, die Headline lautete Labor unter Druck und ich habe mich komplett kaputt gelacht. Weil, was habe ich zuerst gelesen?
Labor unter Druck.
Nee, Labö.
Labö. Druck.
Weil wir doch letztens Labö muss fallen hatten, Labö muss brennen.
Labö unter Druck.
Labö unter Druck, das schmeiß ich weg. Und dann verstehe ich erst, was da eigentlich stand, dann habe ich mich erst recht weggeschmissen.
Sehr schön. Sehr gut. Nehmen wir die 20 Uhr Schlagzeilen und machen früher Feierabend oder nehmen wir die um 18 Uhr und gehen später nach Hause?
18 Uhr.
18 Uhr und später nach Hause. Ach mein Gott, mit dir muss man immer so viel arbeiten.
Antrittsbesuch. Ungarischer Ministerpräsident Modja will Verhältnis zu Deutschland wieder verbessern.
Ja, das ist ja nun nicht schwer. Man kann ja einfach nur aufhören, auf Deutschland rumzuhacken. Also ist das Ding ja schon geritzt. Das ist ja das Praktische. Die Ungarn haben es jetzt
wieso?
Leicht.
Aber Söder hatte doch ein total gutes Verhältnis zu dem
Söder, warte mal. Ach, das ist dieser Food-Influencer, der reich geheiratet hatte, ne? Brüssel. Dobrindt, also der andere Söder, begrüßt Einigung zu Abschiebezentren in Drittstaaten. Noch ein dickes Brett zu bohren. So ein Zitat.
Oh Gott, ey.
Ja, toll. Oh,
Scheiße.
Toll. Wir bauen Lager und haben dann noch nicht mal den Mumm, die auf unserem eigenen Territorium zu bauen. Das finde ich, weißt du, wenn wir wenigstens den Schneid hätten, dass so ein Ding irgendwie nach Berlin, nach München oder irgendwo, weißt du, wo man es sieht. Aber nein, wir bauen die Konzentrationslager außerhalb.
Wirtschafts- und Sozialpolitik. Bundeskanzler Merz appelliert an Bereitschaft in Bevölkerung zu Reformen.
Mhm.
Ich glaube, es gibt eine Bereitschaft zur Reform, ja, nur nicht für diese.
Na doch, auch. Wenn die Reform, naja. Wenn die Reform, die Last dieser Reformen gleichmäßig verteilt wäre, dann wäre ich auch bereit, diese Reformen mitzutragen. Aber so halt nicht. So nicht. Nur zu Lasten der Schwächeren. Je schwächer du bist, desto mieser kriegst du es ab.
Ist halt viel einfacher durchzusetzen. Ja.
Also das ist da, das, ich hoffe, dass die Bevölkerung dazu nicht bereit ist. Also nach Bassäußerung, ja, auch so eine Nummer, ey. Nach Bassäußerung. Fachleute sehen Einbeziehung von Beamten in die Rentenversicherung kritisch. Würde Jahrzehnte dauern.
Was hat sie denn gesagt?
Ich habe dass man Beamte mit in die Rentenversicherung einbeziehen sollte, also in die gesetzliche Rentenversicherung. Ja, dann würde das halt Jahrzehnte dauern. Aber wenn ihr nie anfangt, passiert es halt nie. Was ist das für eine, das ist doch Arbeitsverweigerung, was die da machen in der Regierung.
Sozialpolitik. Es geht weiter mit guten Nachrichten. Besser. Neuer Bericht. 13,3 Millionen Menschen lebten 2025 in Armut.
Boah.
In Deutschland 13, übrigens. Ne? Das ist jetzt nicht weltweit oder europaweit oder so. Es ist in Deutschland. Also 16% der Bevölkerung.
Wahnsinn.
Ja. Frauen sind häufiger arm als Männer.
Klar.
Alleinerziehende und Nichterwerbstätige. Ja.
Ja, interessanterweise folgt danach. Weißt du, und dann hast du dann wieder irgendwie so einen Minister oder eine Ministerin in einer Talkshow sitzen und dann erklären sie dir, ja, also man weiß ja immer gar nicht so genau, also nur weil deren Einkommen so niedrig ist, die haben ja vielleicht auch noch Vermögen und vermieten auch noch was. Und nur, also wenn wir jetzt irgendwie die Sozialhilfe erhöhen, dann werden die Leute ja nicht automatisch weniger arm. Dieses ganze Geschwätz immer, ey. Warum glauben wir das eigentlich alles noch? Was stimmt nicht mit uns? Warum sind wir so als Gesellschaft jetzt? Warum sind wir so, dass wir den Schwachen nicht mehr...
Naja,
warum sind die selber schuld? Früher waren die das auch nicht selber schuld. Früher war das ein Schicksal. Heute ist
Pech.
Es... Ja, früher war es ein Pech, heute ist es
selbstverschuldet. Nein, ich meine jetzt nicht das Pech von Armut. Mit Pech glauben wir, also die Bevölkerung, glauben denen das tatsächlich nicht mehr. Der Effekt ist aber nicht, es werden andere Leute, also ja, und der Effekt ist, andere Leute werden gewählt. Die sind halt nur leider Faschos. So,
ja.
Weil Leute, die den regierenden Politikern nicht mehr glauben, wählen dadurch dann eben leider nicht irgendeine andere demokratische Partei, sondern
die wählen dann die Faschos AfD. Und die sorgen dann dafür, dass irgendwie in was weiß ich, nach zwei Legislaturperioden nicht mehr 13,3, sondern 26,6 Millionen Menschen in Armut leben.
Richtig, das ist die logische Folge dessen, was die AfD da aktuell vorschlägt. Und leider sind die Leute, die der aktuellen Regierung nicht glauben, nicht in der Lage zu verstehen, dass dann eben aber leider auch Demokratie vorbei ist.
Aber es gibt und halt immer noch sehr, sehr viele
so
Menschen.
Und es dann eben nicht so einfach ist, den Dreck wieder loszuwerden.
Es gibt aber auch immer noch sehr, sehr viele Menschen, die halt der aktuellen Regierung glauben. Zumindest haben sie es vor der Wahl gemacht, sonst wären diese Leute nicht ins Amt gewählt worden. So, und ich denke mal,
Friedrich Merz hat vor der Wahl noch gesagt, es gibt keine neuen Schulden.
Ja, also direkt aber davor, das ist doch jeder, der nur halbwegs Geistes- und Herzensbildung hat, hat doch sehen können, dass das gelogen war, was der Merz da gemacht hat. Der hat sich einfach irgendwas aus dem Arsch gezogen. Und trotzdem haben genügend Leute das geglaubt. Und ich wüsste gerne, was mit uns nicht in Ordnung ist. Also warum wir derart unvernünftig sind. Ich diskutiere gerne mit jemandem, mit allen möglichen Leuten darüber, ob es sinnvoll ist, für den Klimaschutz keine Flugreisen mehr zu unternehmen oder irgendwie sowas. Aber diese so ganz grundlegende Sachen, die Bundesrepublik Deutschland ist ein sozialer Bundesstaat, ja, dass wir darüber diskutieren müssen, dass wir helfen den Schwächsten nur gerade mal so viel, dass sie nicht verrecken. Das kann's doch nicht sein. Das ist doch würdelos, auch für uns. Also das ist doch nicht. Das will man doch niemandem erzählen. Und was hast du so gemacht in deinem Leben? Ja, ich habe dafür gesorgt, dass die Ärmsten der Armen und die Schwächsten der Schwachen zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig hatten. Dafür habe ich gesorgt. Das ist doch nichts, womit du ins Grab gehen willst. Ich verstehe das nicht mehr. Also ich kann immer mal wieder so einzelne, also in den Blättern für deutsche und internationale Politik ist ein sehr schöner Artikel von Andreas Puttmann diesen Monat. Der sagt, wir müssen aufhören, diesen Rechtsdrift oder den Rechtsdrall als sozioökonomisches Phänomen zu begreifen oder als politökonomisches Phänomen zu begreifen. Wir müssen uns das psychologisch angucken. Das ist Narzissmus, was dazu führt. Das ist weite Teile der Gesellschaft, und das finde ich sehr gut nachvollziehbar, ist auch so ein Gefühl, das ich schon sehr lange habe. Der schreibt halt, weite Teile der Gesellschaft glauben, dass ihnen mehr zusteht, als sie haben. Und machen dafür aber andere verantwortlich, weil der Narzisst glaubt ja auch, dass er der Großartigste ist, und alle anderen sehen das nur nicht und sind darum seine Feinde. So zugespitzt jetzt. Und ich finde es einen ganz guten Erklärungsansatz. Aber wie wird auf einmal eine Gesellschaft derart narzisstisch? Und oder wie werden auf einmal Gesellschaften derart narzisstisch? Weil das ist ja ein globales Phänomen auch. Ne?
Also was ich durch das Hören der Peter Thiel-Story, hier nochmal der Plug für den Podcast von Jasmin und ihrem Team, Entschuldigung. was ich da gelernt habe, ist, dass diese ganze turbo-libertäre Fascho-Bewegung da von Peter Thiel und seinen Jungs, die berufen sich in ihrer Philosophie auf Ayn Rand.
Ja, ja.
Den Namen hatte ich schon gehört.
Ich habe das sogar gelesen. Ich habe das Atlas Shrugged von ihr, das habe ich sogar gelesen. Das ist ein so unglaublich schlechtes Buch. Also das war wirklich, wirklich richtig schlechte Literatur. Und ihre Thesen und Prämissen sind halt auch völliger Blödsinn.
Ja, ich habe das dann erst hinterher irgendwie, ich habe die nochmal gegoogelt und mir ein paar Sachen über sie angeguckt, und die hält sich halt für eine Philosophin,
ja.
Und sagt, ihr größter Gegenspieler ist Immanuel Kant, also ja. Das ist der böseste Mensch, der je existiert hat, weil der ja Moralphilosophie auf Allgemeinwohl definiert hat, und sie definiert Moral auf Egoismus. Mhm. Sie sagt, die einzig logische Moral ist Egoismus und Egozentrik.
Das ist halt dummes Zeug. Also das ist halt auch, das widerspricht halt auch der psychologischen Forschung, Sozialpsychologie. Also es widerspricht halt allem, was man über den Menschen weiß. Über das Erleben und das Verhalten des Menschen weiß man das genaue Gegenteil von dem, was Ayn Rand erzählt hat. Und wenn du dir das auch mal, es gibt auch viele Interviews mit ihr und so.
Ja.
Und auch so biografische Texte und sowas. Die ist halt einfach... Die hat irgendeinen Schaden gehabt und hat diesen Schaden über ihre Pseudophilosophie ausgelebt. Und es gibt halt genug Leute, die ähnlich geschädigt sind.
Ja, aber ihre Werke oder ihr Werk und ihre Philosophie in Airquotes sind halt eine fast schon intellektuell anmutende Ausrede für Menschen, die gerne egoistisch sein wollen.
Ja, natürlich. Das ist ja auch diese Genialität solcher Leute wie Thiels oder Musks oder so. Das ist ja keine Genialität. Die sind einfach nur maximal skrupellos. Das sind einfach komplett rücksichtslose Menschen. Und darum sind die so erfolgreich.
Genau. Und die halten das für moralisch nicht nur vertretbar, sondern sogar angemessen,
ja.
weil Ayn Rand solche Bücher geschrieben hat. Ja, total genau. Interessant.
Ist, auch wie kleinkariert das alles ist, diese Welt, in der diese Philosophien absolut gesetzt werden, ja, dann letztendlich. Das ist alles so engstirnig und guckt überhaupt nicht über seinen Tellerrand. Das ist auch überhaupt nicht mehr bereit, irgendwas zu lernen oder umzudeuten oder so. Das ist wirklich faszinierend und entsprechend gefährlich, weil diese Leute haben so viel Geld, die kaufen sich ganze Staaten.
Hm.
Starker
und,
Anstieg.
Und Kommunikationsplattform.
Ja, aber das ist ja Portokasse dann. Starker Anstieg. Mehr als 13.000 Menschen wenden sich an Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Ja.
Jetzt wäre es noch schön, mit welchen Anliegen, ne? Starker Anstieg.
Alter oder Geschlecht.
Rassistische Einstellungen verfestigen sich, erklärte Attermann.
Wohnungssuche und im Gesundheitswesen am häufigsten. Ja. Also wahrscheinlich sind die Fälle gar nicht angestiegen, sondern es wird jetzt halt häufiger.
Das ist zu mutmaßen, ja. So ein bisschen wie mit, heutzutage hat ja jeder ADHS. Nee, heutzutage sind wir besser in der Lage, ADHS zu diagnostizieren. Das ist ein Unterschied.
Ja. Krieg gegen die Ukraine. Mindestens 22 Tote und über 100 Verletzte bei russischen Angriffen. Es hört und hört nicht auf.
Für nix und wieder nix. Aber immerhin kommt der Krieg jetzt langsam auch nach Russland zurück. Vielleicht ändert das ja was. Vielleicht. Auf Botschafterebene. Vierte Gesprächsrunde zwischen Israel und Libanon in Washington begonnen. Ja, was wird wohl bei rumkommen? Israel wird weiter ausgreifen, Trump wird weiter den Schwanz einziehen. Und die Leute in den Ländern werden weiter leiden, wie nichts Gutes.
Warum hat Trump das mit dem Iran gemacht?
Es gab ein Stück in der New York Times oder im Atlantik, da haben sie erklärt oder haben sie nacherzählt, wie es zu diesem Überfall auf den Iran durch die USA gekommen ist. Und im Wesentlichen war es wohl Israel, also die Regierung Netanyahu, die Trump da reingequatscht hat, obwohl seine Berater ihm gesagt haben, lass den Scheiß. Ich guck mal, ob ich das verlinkt kriege. Ist wahrscheinlich hinter einer Paywall, aber trotzdem. Also das war ein ganz interessantes Stück. Naja, und er muss halt von den Epstein-Files ablenken. Er muss halt von allem Möglichen ablenken. Der hat jetzt Midterms und hat irgendwo wahrscheinlich mal gelesen, ja, wenn du innenpolitische Probleme hast für einen Krieg, dann wählen dich die Leute wieder. Hat ja bei Putin auch immer wieder funktioniert. Ich schätze mal, das ist so ein Amalgam aus all diesem Wahnsinn, der da in diesem Mann so vor sich hin wabert.
Ja, also es gibt ja auch die Theorie, also vielleicht ist es nur ein Seiteneffekt, aber vielleicht war es auch der Hauptgrund, dass er mit diesem Krieg und den Verlautbarungen, die er dazu gebracht hat, ja wahnsinnig viel Kohle gemacht hat.
Pump and Dump nennt man das, ja.
Sein Netzwerk. Und ich glaube, dass das jetzt irgendwie, ich glaube, er hat unterschätzt, wie komplex das da ist mit, was Israel eigentlich noch möchte. Israel wollte ja nicht nur, ja.
Das kann
jetzt
hat
er halt
sein.
Irgendwie Libanon noch mit an der Backe und ich habe so das Gefühl, dass Trump darauf überhaupt gar keinen Bock hat. Also
ja, hat er doch, die Tage hat er doch schon wieder gesagt, ach, mir ist doch egal, was mit dem Iran ist. Irgendwie sowas wieder. Also es ist ja auch alle naslang, sagt er, dass es ihm egal ist und dass er gelangweilt ist vom Thema. Aber ich glaube nicht, dass das in erster Linie ein Get-Rich-Quick-Scheme ist, was die da machen, sondern da steckt schon mehr dahinter. Also dass sie sich jetzt alle die Taschen vollstopfen, das ist, glaube ich, ein willkommener Beifang nur.
Das machen die halt einfach immer aus Gewohnheit wahrscheinlich. Gut. New York. Khalilur Rahman wird neuer Präsident der UNO-Vollversammlung und damit Nachfolger von Frau Baerbock.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht Baerbock? Ist das jetzt schon wieder ein Jahr her? Hm. Ach krass. Nee. Das ist ja nicht ein Jahr her.
Stimmt, befristet. Den auf ein Jahr befristeten Vorsitz im September 2025 übernommen, steht hier in der Meldung. Interessant.
September 25 übernommen. Wann ist denn diese Ampel geplatzt? War das im September? Ich dachte, das wäre viel später im Jahr gewesen.
Warte mal, das ist ja September 25.
Ja.
Die Ampel ist ja geplatzt im 24, oder? Haben wir jetzt, 26?
Ach stimmt, wir haben ja auch schon wieder ein Jahr März, um Gottes Willen.
Wir hatten jetzt gerade ein Jahr März.
Ja stimmt, genau. Ich habe mich im Jahr vertan. Das ist
im falschen Jahr.
Du bist im falschen Jahr, Marty. Weltkulturerbe. 12 Euro Eintritt für den Kölner Dom ab Juli.
Ab Juli steht da.
Ja.
Kannst du nicht ordentlich sprechen?
Ja, aber wir sind doch jetzt im Juni.
Ach so.
Übrigens, wer jetzt irgendwie gerne in den Kölner Dom mal geht, und gibt Menschen, die machen das. Ich mache das auch gerne, wenn ich in Köln bin und Zeit habe. Und nicht jedes Mal 12 Euro Eintritt zahlen möchte dafür. Es gibt den Dombauverein zu Köln. Die sind aus dem 19. Jahrhundert, haben die sich gegründet, sind halt für den Erhalt des Doms da, weil der auch so eine ganz interessantes Eigentumskonstrukt ist. Also der Dom gehört niemandem außer sich selbst. So, der steht halt, als der Dom ist sein eigener Eigentümer, so im Grundbuch halt. Und das hat sich dann irgendwie im 19. Jahrhundert hat sich dann eben dieser Dombauverein gegründet, um Geld einzusammeln, um Sponsoren zu finden, um den Dom zu erhalten, vor allen Dingen auch die Türme fertig zu bauen, die ja mehrere hundert Jahre nicht fertig gebaut waren. Und man kann Mitglied im Kölner Dombauverein werden. Und die günstigste Mitgliedschaft im Dombauverein kostet 20 Euro im Jahr.
Oh.
Und als Mitglied des Dombauvereins kommst du immer kostenlos überall in den Dom. Das heißt, wer in und um Köln wohnt und gerne in den Dom geht, oder vielleicht auch, wer sich denkt, Mensch, das ist so ein tolles Bauwerk und das ist halt immer wieder, weil es ja Sandstein ist, doch stark gefährdet, kann man ja mal unterstützen. Also ein 20er im Jahr für einen Dom finde ich okay.
Ja, das ist ganz cool. Mhm. Ich war einmal drin. Ich bin einmal diese ewig lange und enge Wendeltreppe den Turm hoch.
Mhm.
Das war furchtbar. Also da ich werde dann leicht klaustrophobisch irgendwie. Das mache ich bestimmt nicht nochmal, aber unterstützen kann man das natürlich auf jeden Fall.
Genau, Zentraldombauverein zu Köln heißt das Ding. Damit der Dom bei uns bleibt. Nee, damit der Dom uns bleibt. Das ist natürlich, weil Kölsch heißt, der gehört mir, ist mir. Ja. Damit der Dom uns bleibt. Ich tue es mir in die Shownotes. Das ist echt eine schöne, Schöne Sache.
Sehr gut. Kommen wir zum Sport. Tennis. Zverev steht im Halbfinale der French Open.
Sport ist auch nur lustig, wenn hier, wie heißt der Typ?
Olli Dittrich.
Olli Dittrich, das, genau. Sport zu sagen ist wirklich nur dann wirklich lustig, wenn Olli Dittrich das im Fernsehen sagt. Und jedes Mal, wenn jemand Sport sagt, sehe ich Olli Dittrich vor mir und muss feixen. Ist auch ganz schön. So, was war das? Zverev steht im Halbfinale der French. Oh, im Spiegel war ein sehr schönes Interview mit Björn Borg.
Ach.
Ja, der hat irgendwie jetzt auch, hat er jetzt schon das Buch geschrieben oder war das früher?
Irgendwas Neues rausgekommen?
Ich weiß es gar nicht. Er ist 70 geworden. Und hat auch nochmal erzählt, wir drogenabhängig.
Der kann doch nicht 70 sein.
Björn Borg ist 70.
Stimmt, der war schon alt als Boris Becker.
Naja.
Also beziehungsweise älter als Boris Becker.
Der war älter als Boris Becker, aber Borg hat ja mit Mitte 20 aufgehört. Kann sich heute keiner mehr vorstellen. Es ist echt ein interessantes Interview gewesen.
Boris Becker ist 67 geboren. Ah, okay. Ein wenig älter als ich. Gut, so auch noch nicht 70. Interessant, ja. Aber eigentlich finde ich Tennis, also klar, Boris Becker und Steffi Graf, früher als Kind habe ich die im Fernsehen gesehen und da war irgendwie Tennis irgendwie spannend zu verfolgen. Seitdem irgendwie nicht mehr. Also
ja, es fehlt halt auch einfach so ein John, fuck you, fucking shit, fuck, McEnroe.
McEnroe.
Es fehlt halt irgendwie.
Gut, jetzt hatten sie die eine Spielerin, die da in so Gucci-Klamotten irgendwie rumgelaufen ist auf dem Tennisplatz. Das fand ich lustig. Schon wieder vergessen, wer das war und was genau für Klamotten. Aber es war zumindest einmal kurz interessant, weil einmal hat ja die Selena Gomez.
Ich weiß nicht, wie die heißt.
Nee, das ist eine Schauspielerin. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Eine von denen, die seit 40 Jahren irgendwie da Weltmeisterin ist, die hat einmal in so einem Ganzkörperanzug gespielt, weil sie das irgendwie gesundheitlich musste. Mhm. Und hat dafür Ärger bekommen, weil Tennisspielerinnen gefälligst im kurzen weißen Röckchen auftreten müssen. Mhm. Naja, mal gucken, ob jetzt die...
Das ist wohl ein Spiel, das sich Männer ausgedacht haben.
Hm? Ja. Mhm. Ja, definitiv.
War aber auch zumindest Björn Borg. Björn Borg war ja, der hat ja dieses Stirnband, ne? Also Björn Borg war irgendwie der Erste, habe ich auch in diesem Interview erfahren, der Erste, der sich nicht an die natürliche Ordnung der Dinge auf dem Tennisplatz gehalten hat, sondern eben irgendwie so Stirnband angezogen hat und damit aufgelaufen ist und erzählte dann halt, dass er heute noch von jungen Menschen angesprochen wird, die sagen, ey cool, ey, bist du damit und wir laufen heute so rum wie du. Na gut.
Das Rebellenstirnband.
Rebellenstirnband. Björn Borg. Das Wetter. In der Nacht verlagern sich teils gewittrige und kräftige Regenfälle langsam in den Norden und Osten. Im Westen Auflockerungen, Abkühlung auf 15 bis 9 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und kurzen Gewittern bei 17 bis 23 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Dr. Tobias Bayer.
Am Donnerstag zahlreiche Schauer und kurze Gewitter im Osten und Südosten, erst am Abend Niederschläge. Temperaturen 18 bis 25 Grad.
Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Jo, danke schön.
Hast du gerade irgendwo gerumpelt oder kam das von meinen Nachbarn? Ah, okay.